Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Die Pause ist vorüber und damit herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrhein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Fan des gegnerischen Vereins an meiner Seite und der nächste Gegner des 1. FC Nürnberg, das ist der VfL Osnabrück und mein Gast heute ist Christoph. Hallo.
Hallo, grüß dich. Schön, wieder bei dir zu sein.
Ja, Christoph, wir wollen darüber sprechen, was Osnabrück richtig macht, dass der 1. FC Nürnberg momentan nicht so viel richtig macht. Das ist kein Geheimnis, sonst würden sie nicht schon wieder vom Relegationsplatz grüßen. Der VfL Osnabrück hingegen, der grüßt von Tabellenplatz 2, ist neben dem HSV das einzig ungeschlagene Team der Liga. Und ja, das ist, denke ich, ein Saisonstart, mit dem du erstmal leben kannst, oder?
Ja, mit dem kann ich hervorragend leben. Ein bisschen schade, dass der einzige Wermutstropfen, dass wir im Moment nicht an der Bremer Brücke dabei sein können und unseren VfL in guter Form sehen können. Aber grundsätzlich bin ich natürlich mit dem Saisonstart mehr als zufrieden, unerwartet und mega cool irgendwie im Moment den VfL zu beobachten. Ein bisschen aus der Entfernung, aber einfach schön so den VfL so spielen zu sehen, genau.
Du sagst es ein bisschen unerwartet, lass uns ein Stückchen zurückspringen. Ich würde jetzt normalerweise sagen in den Sommer, aber das stimmt ja irgendwie alles nicht mehr. Es gab doch gehörige Bewegungen bei euch im Verein in der kurzen Saisonpause. Erstmal müssen wir natürlich darüber sprechen, dass ein neuer Mann an der Seitenlinie steht. Marco Grote ist jetzt derjenige, der die Geschicke in der Hand hält, nachdem Daniel Thiune den Verein eben Richtung HSV verlassen hat. Wie überraschend kam die Personalie für dich oder war das dann schon so ein bisschen vielleicht auch ein offenes Geheimnis?
Bei der Trainerwahl oder beim Trainerwechsel, als dann klar war, dass uns Daniel Thiune Richtung HSV verlassen hat, sind hier mehrere Namen sozusagen durch die Gazetten gegeistert. Und eigentlich war der Dino Toppmüller war bis zum Ende sozusagen der Favorit des meinungsbildenden Mediums hier der neuen Osnabrücker Zeitung. Und dann kam die Nominierung von oder die Verpflichtung von Grote dann schon mega überraschend und war für viele dann auch erstmal ein unbeschriebenes Blatt, wo viele erstmal gucken mussten, wo kommt er her, was hat er gerissen. Und so richtig im Fokus bei der Trainerwahl war der Marco Grote am Anfang nicht. Umso mehr hat er uns überrascht jetzt, sage ich mal, ne?
Ja, wie er die ganze Sache handhabt, darüber sprechen wir gleich mal noch. Lass uns außerdem mal noch so ein bisschen über den Kader reden. Ich habe mir vorhin noch mal angeguckt, wie hat sich so die Mannschaft verändert, auch im Vergleich zur vergangenen Saison, und war relativ überrascht, wie viel Bewegung es doch innerhalb des Kaders gab. Sebastian Kerk, auch jemand, über den wir noch reden, ist da nur ein Neuzugang, aber insgesamt ja doch reichlich Austausch vorhanden, auch weil Laien geendet haben, weil neue Laien abgeschlossen wurden.
Genau,
Mit welchem Gefühl bist du in die Saison gegangen angesichts von, ich glaube, 12 Neuzugängen und 13 Abgängen?
Ja, also das muss man alles sozusagen in den Zusammenhang des Trainerwechsels auch rücken, weil am Ende der letzten Saison war so ein Gefühl da, wir hatten keine wirklich gute Rückrunde gespielt und gerade die Rückrunde bis zur Corona-Phase war wirklich nicht optimal. Also da war auch das Spiel gegen euch dabei, was wir zu Hause verloren haben, irgendwie im Februar. Und da war die Stimmung irgendwie nicht so gut. Und dann haben wir uns nach Corona so ein bisschen bis zum Saisonende durchgehangelt, kam nie so richtig in Abstiegsgefahr, aber latent war es halt da. Und dann hat Thiune den Verein verlassen irgendwie so, hat das Angebot des HSV letztlich angenommen. Und da hatte man hier so im Umfeld schon das Gefühl, sehr wackelig. Wir haben den zweitniedrigsten Etat. Was geht? War das jetzt vielleicht irgendwie die gute erste Saison und im zweiten Jahr geht es so ein bisschen dahin? Und viele Neuzugänge konnte man auch nicht wirklich einschätzen. Also unser neuer Mittelstürmer ist Christian Santos, der irgendwie aus Spanien gekommen ist. Dann haben wir einen Balei-Spieler geholt, Maurice Multhaupt geholt, Luke Ihorst geholt, Sebastian Kerk geholt, du hast es angesprochen, Ken Reichel geholt. Also da waren einige Spieler dabei, die jetzt nicht unbedingt in der Blüte waren. bis auf vielleicht Timo Beermann, der sofort ganz klar als Abwehrchef vom Heidenheim verpflichtet worden ist. Aber die anderen Spieler waren eher so unbeschriebene Blätter. Und dementsprechend war da eine große Unsicherheit da, weil eben mit Alvarez als früherem Stoßstürmer, dann Felix Agu hat den Verein verlassen, zusammen mit Daniel Thun und Moritz Heyer, die dann zum HSV gegangen ist, waren das eigentlich Stützen. Und da hat man schon so das Gefühl gehabt, oh, es geht hier nur gegen den Abstieg so, ne? Und wir müssen uns jetzt wieder zusammenreißen, so als VfL. Und das dann so funktioniert, hätten, glaube ich, die wenigsten hier im Umfeld erwartet.
Es ging dann, würde ich sagen, auch gar nicht so super souverän los, wie das jetzt irgendwie der Tabellenstand vielleicht auch widerspiegelt oder vermeintlich widerspiegelt. Zumindest ist das mein Eindruck. Erste Runde DFB-Pokal gegen Todesfelde 1-0. Das würde man dann ja irgendwie positiv abhaken. Unter gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Und dann ja unentschieden gegen Fürth, gewonnen gegen Hannover. Und es folgten 3 weitere Unentschieden, bevor es jetzt zuletzt 2 Siege gab. Klammern wir mal das letzte Spiel aus. War besonders so mein Eindruck, den ich aus der Ferne gewonnen hatte, dass Osnabrück ein gewisses Problem damit hat, Tore zu schießen. Es waren dann, glaube ich, irgendwie 7 in 6 Spielen oder sowas. Also das war jetzt nicht irgendwie der besonderen Rede wert. Wie hast du diesen Saisonstart erlebt? Wie hast du ihn ja eben auch vor dem Hintergrund dieses Umbruchs an der Seitenlinie, aber auch im Kader wahrgenommen?
Also es war genau das, was du angesprochen hast. Also das Pokalspiel gegen Todesfelde hat eher so die Skeptiker und so auch meine persönliche Skepsis, die ich so in mir hatte, so ein Stück weit bestätigt. Dann habe ich gedacht, oh, wie wird's so, ne? Und dann haben wir in Fürth eine ganz schwache Anfangsphase gespielt und eigentlich auch verdient zurückgelegen. Und dann hatte man so zur Halbzeit das Gefühl, oh fuck, wie kriegen wir das gewuppt so, ne? Und dann irgendwie hat zumindest so der Heimsieg gegen Hannover, 2. Spieltag, so gegen das favorisierte Hannover 96 Niedersachsen-Derby, zwar ohne Fans, aber das hat hier doch so ein bisschen den Knoten gelöst. Und dann haben wir eigentlich gegen Bochum in Unterzahl einen verdienten Punkt geholt und dann wurde es so sukzessive besser. Und nach ist dann auch das Vertrauen so vom Umfeld und von mir auch in diese Mannschaft gewachsen und durch zuletzt 2 Siege dann eben bestätigt worden. Aber es ist immer so, das war so wie so Treppenstufen. Es ging eigentlich immer so ein Step nach oben, sowohl was sozusagen die Anspruchshaltung oder Erwartungshaltung oder auch die Überraschtheit sozusagen von der Form der Mannschaft anbetrifft, als auch was die Ergebnisse letztlich anbetraf. Und am Anfang haben wir noch relativ viele Tore über Standards gemacht, da waren wir relativ abhängig, auch durch Elfmeter und so weiter, aber mittlerweile sind wir auch aus dem Spiel heraus durchaus in der Lage gewesen, irgendwie Gefahr zu kreieren und das stimmte eigentlich sehr positiv, also vor allen Dingen die letzten beiden Auswärtsspiele in Heidenheim und in Regensburg, die waren wirklich hervorragend und ja, die machen jetzt Hoffnung, dass es irgendwie dann doch mit einer guten Form und mit einer guten Grundordnung dann weitergehen kann.
Auch wenn es jetzt nicht so gekommen ist, würde es mich trotzdem mal interessieren, wie die Wahrnehmung womöglich gewesen wäre, wenn dieses Regensburg-Spiel anders ausgegangen wäre. Ich habe mir vorhin die Tabelle mal angeguckt, man wäre dann, glaube ich, 8. jetzt, hätte eben eine Tordifferenz, die so plus minus 0 ist, ein Tor pro Spiel ungefähr geschossen. Das wirkt, wie gesagt, jetzt gut auf mich und ich will es auch gar nicht schlecht reden, aber ich kenne das ja auch aus dem eigenen Verein. Oftmals steht so ein Konstrukt dann auch auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Wie gefestigt ist da vielleicht auch Mannschaft, Umfeld und so weiter?
Ja, also so in der zweiten Liga hat man schon das Gefühl, wenn du jetzt 2, 3 Spiele, wenn du die jetzt abgibst, unglücklich verlierst, verdient verlierst oder wie auch immer, dann rutscht du ganz schnell wieder unten rein oder so. Aber das Positive irgendwie an dieser ganzen Grundstimmung ist, dass irgendwie das Umfeld so eine Anspruchshaltung hat, wir müssen den Abstieg vermeiden und da stemmen wir uns als ganzer Verein gegen den Abstieg und so. Und dieser Ausflug nach oben ist jetzt eigentlich irgendwie eine schöne Reise, die wir machen und keiner weiß, wie lange diese Reise irgendwie geht. Aber am Ende werden wir uns doch wieder so zwischen 19, 11, 12, vielleicht 13, 14 so einordnen. Aber dann ist es auch völlig in Ordnung. So alles kann, nichts muss mäßig. Und das ist eigentlich so ein schönes Grundgefühl, dass man mit einer relativ niedrigen Erwartungshaltung im Moment positiv überrascht, so will ich es mal formulieren. Und dieses Grundgefühl ist eigentlich ein sehr gutes und, glaube ich, auch ein Gefühl, in dem sich so die Mannschaft ganz wohl fühlt. Und in dem Zusammenhang passt es im Moment bei vollem Bewusstsein, dass bei 2, 3, also dass bei einem Punkt aus den nächsten 4 Spielen, dass es dann direkt wieder in die andere Richtung gehen kann und dass es dann wieder in jedem Spiel kratzen, beißen und dann auch wieder ein bisschen schwieriger vom Kopf her wird, ne?
Ja, du sprichst es an, St. Pauli auf Platz 17 ist 6 Punkte hinter Osnabrück auf Platz 2. Also
genau, das ist der Punkt so, ja.
Das ist schon verdammt eng aktuell.
Ja, und genau, St. Pauli, ihr, das sind alles Mannschaften, die irgendwie auf dem Papier viel mehr Qualität haben als wir. Und es werden in jeder Saison irgendwie Phasen kommen, wo man ein bisschen abbaut, wo es mal vom Kopf nicht so funktioniert, wo vielleicht auch mehr Verletzte da sind als jetzt und. Ne? Und dann ist die Frage, wie man darauf reagiert. Und deswegen ist jeder Punkt eigentlich im Moment noch einer, der uns erstmal nach unten so hin absichert, finde ich, ja.
Du sprichst das Thema Verletzte an. Als ich mir so im Vorlauf auf den Podcast so ein bisschen angeschaut habe, was bei Osnabrück los ist, schrieb der Kicker, Grote gehen die Stürmer aus. Die neue Osnabrücker Zeitung schreibt auch ausgedünntes Personal in der Offensive. Du hast ja vorhin schon mal über Sebastian Kerk gesprochen. Der wurde vom Kicker jetzt schon in die womögliche Sturmposition geschrieben. Wie kritisch ist es?
Ja, also uns tut weh, dass Christian Santos mit einem Muskelfaserriss ausfällt, Rückkehr noch unbekannt, also fürs Nürnberg-Spiel auf keinen Fall ein Thema. Dann haben wir mit Sebastian Klaas einen Offensivspieler, ein sehr starker Offensivspieler, ein technisch starker Offensivspieler, der nach einer Knie-OP noch ausfällt. Unser letztjähriger Kapitän Marc Haider fällt wohl noch aus. Und ja, das sind schon so drei Spieler, die eigentlich so auch Starthelfpotenzial für die Offensive haben. Aber ja, ich glaube so, dass das Punktstück ja ohnehin die Defensive ist beim VfL und dass aus dieser Defensive heraus eigentlich auch in den letzten Spielen, da sind die genannten Spieler eben auch schon ausgefallen, dass es da irgendwie funktionieren kann mit Schmidt, mit Multhaupt, mit Ihorst, der wahrscheinlich dann beginnen wird und vor allen Dingen mit Amenido vorne. Ne? Kerk habe ich jetzt eher noch eine Position tiefer eingeordnet. Und vor allen Dingen mit Amenido haben wir, glaube ich, schon noch Kräfte, die dann auch offensiv für Gefahr sorgen können, wenngleich bei uns alles über eine stabile Defensive gerade im Heimspiel dann geht, ne? Mit ein bisschen Ausgangssituation. Nürnberg muss vielleicht etwas mehr als wir müssen. Wir können defensiv stehen und dann haben wir schnelle Spieler, die vielleicht auch durch die Kontersituation zum Erfolg kommen können. Also ich glaube, das wird eher so die Herangehensweise sein bei eben den benannten offensiven Personalproblemen.
Reden wir über Sebastian Kerk. Der hat jetzt im letzten Spiel sehr, sehr viel Aufsehen erregt, Dreierpack geschnürt, vom Kicker zum Mann des Spieltags gekürt worden und so weiter und so fort. Ich möchte keine Osnabrück-Fans irgendwelcher Illusionen berauben, aber ich glaube, das ist nicht das, was man von Sebastian Kerk erwarten sollte, jeden Spieltag. Ganz allgemein, wie hast du seine Ankunft in Osnabrück wahrgenommen? Wie hat er sich jetzt in den ersten Spielen bei euch gemacht? In Nürnberg war er einst ein großes Versprechen und dann war es irgendwie einst, das auch aufgrund von Verletzungen eben nicht in Erfüllung ging, wo er dann einfach nicht mehr an das Leistungsniveau anknüpfen konnte, das er definitiv mal hatte. In Osnabrück scheint es wieder nach oben zu gehen. Wie beurteilst du seine Personalie?
Ja, also als die Verpflichtung von Kerk irgendwie bekannt wurde, habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Also da hat dann auch wieder so, ist fast parallel irgendwie zur Betrachtung des gesamten VfL, so erstmal so eine Skepsis ist dem entgegengeschlagen. Und ich habe bei Kerk irgendwie vermutet, ob er vielleicht schon über seinen Zenit hinaus ist oder ob er vielleicht sozusagen diesen Schritt zurück macht und eigentlich gar nicht mehr Potenzial hat als jetzt in Anführungsstrichen nur sich dem VfL anzuschließen. Ne? Und dann konnte man aber schon in der Vorbereitung sehen, dass Grote trotz eigentlich guter Konkurrenz auf seiner Position schon auf ihn setzt. Und da habe ich noch keine bewegten Bilder gesehen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe das eben schon mal erwähnt, dass wir viele Tore durch Standardsituationen gemacht haben. Dann habe ich gemerkt, so dass er insbesondere bei Standards irgendwie dem VfL echt gut helfen kann und völlig zu Recht sozusagen jedes Mal ein Startelf-Mandat bekommen hat. Und dann war das irgendwie nach 3, 4 Spielen war schon klar, okay, Kerk ist einer irgendwie von den 4, 5, 6 Stützen. Und letzten Mal kam dann so eine Explosion irgendwie, ne? Auch so ein Peak nach oben, wie du es eben gesagt hast, kannst du nicht jedes Mal erwarten, aber es ist schön, dass er den geliefert hat und wird ihm hoffentlich Selbstvertrauen geben, um nochmal wieder zu wachsen und eben doch zu zeigen, dass er eigentlich vielleicht sogar Bundesliga-Potenzial hat, so auf Dauer. Ne? Ich meine, ja, ist jetzt auch schon 26, so gar kein ganz junger Spieler mehr, aber U20-Nationalspieler etc., dass der mal zum VfL kommt, vom Club gekommen, mit Bundesliga-Erfahrung, war auf der einen Seite war das ein Wow, was geht bei uns? Und auf der anderen Seite war das Fragezeichen irgendwie deutlich, will das wirklich nochmal wissen? Und ähnlich war es bei Ken Reichel, so bei diesen beiden Spielern, die hat man so in einen Topf geschmissen und jetzt waren wir natürlich glücklich über den Auftritt gegen Regensburg. Mega stark.
Ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass, wenn es jetzt vielleicht nicht gerade im kommenden Spiel ist, er da wieder sein Leistungsniveau findet, das er mal hatte. Denn, wie gesagt, Potenzial war immer da. Und dann gab es viele, viele Verletzungen, die ihn so weit zurückgeworfen haben, dass es irgendwann hatten auch so Nürnberg-Fans inklusive mir das Gefühl, dass, ja, das wird nichts mehr, zumindest nicht bei uns. Vielleicht war dieser Neustart, ja, auch zu wissen, ich bin hier einer der besseren Kicker und nicht einer unter vielen, vielleicht am Ende der absolut richtige Schritt für ihn. Lass uns mal über Marco Grote sprechen. Das war, wie gesagt, eben der neue Trainer oder ist jetzt der neue Trainer. Wie ist denn seine Herangehensweise? Du hast es auch angesprochen eingangs, der Trainerwechsel hat so einiges im Verein in Bewegung gebracht. Wie ist die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, eben auch im Vergleich zu seinem Vorgänger?
Also während Daniel Thun, glaube ich, noch so, ich sag mal, ja, ein typischer Matchplan-Trainer, so will ich es mal nennen, war. Also Thun hatte nicht so eine klare Grundordnung, sondern hat geguckt, was macht der Gegner. Und dann waren die beiden, also Thun und sein Co-Trainer, waren einfach mega stark darin, den Gegner so ein bisschen zu entschlüsseln und zu sehen, was können die gut, wie können wir uns entsprechend anpassen. So, ne? Und die hatten eigentlich immer so eine gute Reaktion auf das, was der Gegner gemacht hat, so in der letzten Saison. Und bei Grote ist es so, die spielen ein relativ klares 4-4-2 bei uns. Also 4-4-2 häufig mit Raute. Und die Mitte wird massiert dicht gemacht. Flügelspieler haben eine ganz gute Qualität, so das passt dann schon, aber Grote spielt eigentlich meistens aus einer relativ klaren 4-4-2 Grundordnung. Und das hatten wir in der letzten Saison nicht in der Klarheit, sondern da haben wir uns häufiger sozusagen den Spielstilen der Gegner angepasst. Und das ist, glaube ich, der Kernunterschied, den man herausarbeiten kann bei den beiden.
Das ist ja per se, würde ich jetzt als Fan erstmal sagen, nichts Schlechtes. Also wenn ich selber weiß, was ich spielen möchte, ist es ja tendenziell immer besser, als wenn ich nur hüpfe, wenn der andere Hü oder Hot sagt. Ja. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich an Nürnberg-Trainer, die stur versucht haben, ein System durchzudrücken, was krachend gescheitert ist. Also wie beurteilst du diese Herangehensweise? Gerade als kleiner Verein ist es manchmal ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, sich so ein bisschen nach dem anderen zu richten. Wie beurteilst du das?
Ja, also ich habe auch ein bisschen die Angst oder ein bisschen die Sorge, dass in dem Moment, wo jetzt vielleicht auch mehr Gegner irgendwie auf den neuen Trainer und den etwas neueren VfL Osnabrück in der zweiten Liga aufmerksam werden und wo die eben noch mehr im Fokus haben, dass wir so eine klare Grundordnung spielen. Also die sind alle keine Blinden und werden es alle irgendwie schon gesehen haben, aber vielleicht überrascht es dann doch, mit welchem Tempo und mit welcher Intensität so diese klare Grundordnung gespielt wird. Und dass gerade dann irgendwie so hoffentlich auch ein Plan B da ist. Ne? Ich traue es dem Trainer zu, dass der mit seinen Jungs da eben auch so einen Plan B einstudiert. Im Moment geht es übers 4-4-2 und ich hoffe einfach, dass dann, wenn die Gegner eben auch reagieren, wenn die merken und einmal gegen uns gespielt haben, oh, das ist ein sehr, sehr intensives 4-4-2, wo wir quasi eine klare Grundordnung haben und eigentlich auf dem Papier erstmal defensiv spielen, aber wo wir richtig massiv und intensiv irgendwie in die Spiele reingehen. Und wenn die das irgendwie mal spitz haben, dass dann so ein bisschen so eine Gegenbewegung der Gegner kommt. Und dann hoffe ich A, dass wir genügend Punkte schon haben, einen kleinen Puffer haben und B, dass der Trainer einen Plan B in der Tasche hat. Und es gibt genug Gründe, die ihm dazu vertrauen, dass er einen Plan B in der Tasche hat und dass wir dann eben darauf wieder reagieren und uns anpassen und adaptieren. So.
Okay, sind wir gespannt. Christoph, abschließend, was erwartest du vom Spiel am Montagabend? Wie wird dein Verein sich dann gegen den 1. FC Nürnberg präsentieren? Und ja, was erwartest du von den, ja, man kann ja sagen, von der restlichen Saison? Eine Winterpause gibt es ja in dem Sinne nicht, deswegen macht es wenig Sinn, bis zur Winterpause zu schauen. Aber was erwartest du vielleicht von den nächsten Spielen?
Speziell im Spiel gegen euch, glaube ich, dass eine richtig zähe, eklige Partie wird, irgendwie für beide Seiten, und dass wir vielleicht etwas länger auf Tore warten könnten und dass vielleicht irgendwie das 1-0, sozusagen das Pendel in die richtige Richtung schon schlagen lässt. Und im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf, was den VfL jetzt anbetrifft, hoffe ich einfach, dass wir jetzt diese gute Phase noch ein bisschen, also diesen Rückenwind, den wir gerade haben, noch ein bisschen nutzen kann und vielleicht noch fleißig sammeln können, Punkte sammeln können bis Richtung Weihnachten. Und dass wir dann auch durch schwierige Phasen irgendwie gestärkt durchgehen können und dass wir am Ende irgendwie so zwischen 9 und 12 vielleicht irgendwie einlaufen und dass wir uns dann alle auf die Schultern klopfen können und sagen können, das war ein gutes Jahr vom VfL in der zweiten Bundesliga.
Ja, bin ich gespannt, wie es am Ende wird. Ein 1-0 für den 1. FC Nürnberg muss noch gar nichts heißen. Das kann ich dir sagen aus den letzten Wochen. Wir sind momentan sehr, sehr gut darin, Punkte wegzuschenken noch. Also Mal gucken, wie sich das Spiel entwickelt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für deine Einschätzung zu deinem Verein. Wie gesagt, sind gespannt, wie es dann am Montagabend aussieht. Und dann werden wir natürlich nächste Woche das Spiel hier analysieren bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.